Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen, du hörst den Podcast Bibelschönheit und vor mir sitzt die liebe Valentina Tövs.
Hallo.
Gemeinsam nehmen wir die dritte Podcast-Folge auf zum Thema Maria, die Mutter Gottes. Falls du die anderen zwei Podcast-Folgen nicht gehört hast, dann hör gerne rein. Mhm. Wir beschäftigen uns mit den 12 Frauen aus der Bibel. Die erste Studie über die 12 Frauen, die ich geschrieben habe. Mhm. Übrigens ist die zweite gestern angekommen.
Yay, wie cool.
Genau, aber wir sind jetzt gerade erst bei der dritten Frau, ne? Wir haben jetzt Eva, Sarah und jetzt Maria. Und ich habe die Seite 93 aufgeschlagen und da finde ich das so wunderschön, wie Maria quasi der Engel Gabriel, der ist zu ihr gekommen, hat ihr gesagt, was passieren wird. Und daraufhin geht sie zu ihrer Cousine Elisabeth. Und ich würde das total gerne vorlesen, denn ich finde es sehr bemerkenswert, wie Elisabeth reagiert. Ich finde das immer, also schon immer sehr stark, wie das Baby in ihr, also Johannes der Täufer, mit dem sie schwanger ist, wie er auf Jesus reagiert, als er Maria vor sich noch nicht mal sieht, aber er spürt es. Etwas ist anders. Und vor allem aber auch, wie Maria reagiert, denn sie spricht dann etwas aus, Worte, die wirklich wunderschön sind. Und ich lese einfach mal ganz kurz aus der Studie was vor und dann aber auch die Bibelstelle aus Lukas 1, Vers 46 bis 50. Maria reiste zu Elisabeth, die selbst auf wunderbare Weise oder wundersame Weise schwanger geworden war. Und sobald Maria das Haus betrat, wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Sie erkannte sofort, wen Maria in sich trug und rief aus, dass sie gesegnet sei unter den Frauen. Bis zu diesem Moment hatte Maria in der Geschichte des Lukas-Evangeliums nur zwei Sätze gesprochen. Richtig krass. Doch als sie Elisabeth begegnete und die Bestätigung erhielt, dass das, was in ihr geschehen war, wirklich von Gott war, sprudelte aus ihr ein Lied des Lobpreises heraus. Dieses Gebet, das als Magnificat bekannt ist, ist eine der kraftvollsten und längsten Reden in den Evangelien. Abgesehen von denen, die natürlich Jesus selbst gesprochen hat. Maria begann nicht mit sich selbst, sondern mit Gott. Ihr Herz war nicht auf die Unsicherheiten und die Herausforderungen gerichtet, sondern auf den Herrn. Und Folgendes hat sie gesagt: Meine Seele preise die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Heilig ist sein Name. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation, denen, die ihn fürchten. Das sind ihre Worte.
Ja, voll der starke Lobpreis. Also ehrlich, ne? Ich finde, das ist, also wenn das schon so damit anfängt, meine Seele preise die Größe des Herrn. Also es gibt auch ein Lied dazu, also es kommt mir auch in den Sinn, dazu gibt es auch wirklich wie ein Lied, der diesen Lobpreis von Maria wie so vertitelt hat, so als Lobpreisgesang auch. Ne? Und ich finde das sehr, sehr stark, was du auch begonnen hast, wo du sagst, sie kommt in das Haus von Elisabeth und Elisabeth erkennt das im Geist und sagt, guck mal, gesegnet bist du unter den Frauen. Sie erkennt sie wie an. Weißt du, und ich glaube, auch das ist in dieser Situation für Maria selbst etwas gewesen, wo sie sich so bestätigt fühlte, weißt du, wo sie vielleicht auch einfach merkte, da ist eine Frau, die mich sieht, die sagt, du bist gesegnet unter den Frauen. Ich glaube, das ist, hat auch irgendwie was mit Ermutigung zu tun. Natürlich auch, beide sind so schwanger, ne? Das ist natürlich auch krass, aber wie Maria dort erkannt wird und dass das eine Reaktion von Lobpreis in ihr auslöst, also ich finde das richtig schön. Also die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen in der Ermutigung, in dem Erheben, in dem wirklich anzuerkennen, ja, du trägst den Retter der Welt, du trägst da im Geist etwas Kraftvolles, du bist gesegnet unter vielen Frauen. Das ist, also, ich finde es genial, muss ich sagen.
Mhm. Aber auch, ich habe das zwar jetzt nicht vorgelesen, aber in der Bibel steht ja auch drinnen, dass das ungeborene Kind von Elisabeth, das trampelte ja auch in ihrem Bauch. Das war total voller Freude. Mhm. Und das ist ja auch so interessant. Da stehen zwei Frauen schwanger. Mhm. Die eine was weiter als die andere. Mhm. Und das Kind in Elisabeths Bauch, also Johannes der Täufer, der hüpft vor Freude, als er plötzlich spürt, da ist die Mutter Gottes und sie trägt das Kind, das verheißene Kind. Und wie kann ein Baby das eigentlich spüren? Also das ist doch etwas ganz Besonderes.
Es ist etwas sehr Besonderes, sehr, sehr Besonderes. Also wo du das jetzt gerade so sagst, fällt mir die Situation ein, wo Jesus getauft wird von ihm, von dem Johannes der Täufer. Mhm. Dann sagt Johannes, ich bin derjenige, der euch jetzt mit Wasser tauft, aber es kommt einer, der wird euch im Heiligen Geist taufen. Und als Jesus sich ihm annähert und ihn fragt, ob er ihn taufen würde, dann sagte Johannes umgekehrt, nee, eigentlich müsstest du mich taufen. Ich glaube, dass diese tiefe Verbindung schon genau dort bei dem Besuch von Maria bei Elisabeth begonnen hat. Diese tiefe Verbindung, die hat der Heilige Geist dort schon geknüpft und geschafft, sodass nachher wie eine, wie soll ich das sagen, eine wahre Unterstellung, eine göttliche Unterstellung und Erkenntnis bei Johannes dem Täufer gewesen ist. Wir lesen ja auch nachher, Jesus hat ja auch noch mehr Geschwister. Jakobus zum Beispiel, er erkannte ihn gar nicht zu Lebzeiten. Erst als Jesus ihm nachher begegnet ist, erkannte Jakobus ihn und sagte, und dann, ne, wir haben ja schon zu Jakobus auch in der Studie einiges aufgenommen, aber Jakobus erkannte ihn nicht so wie Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer erkannte ihn zu Lebzeiten und hat gesagt, aber hier ist einer, er kommt und er wird euch im Heiligen Geist taufen und ihr werdet alles empfangen, was wichtig ist und was notwendig ist. Und ich glaube, es ist so eine Ehre gewesen für Johannes den Täufer, erstens Jesus zu taufen, den Messias überhaupt, und nachher auch sein Leben zu lassen. Aber er hat auch im gleichen Setting ein besonderes Leben gehabt. Eine besondere Verbindung. Und die begann genau dort, wo die Frauen sich begegnet sind. So.
Ja, und er ist auch total berufen, finde ich. Mhm. Also der hat ja so eine krasse Berufung. Er ist ein Prophet. Und schon seine Berufung noch als ungeborenes Kind, stell dir das mal vor, wird sichtbar. Mhm. Dass sein Kind vor Freude hüpft, weil es den Messias vor sich spürt, wahrnimmt, die Gegenwart des Heiligen Geistes, da ist was, dass das Kind vor Freude in den Bauch seiner Mutter hüpft. Wow, also
im Gesamten übernatürlich.
Überwältigend.
So sehr übernatürlich,
total.
Alles. Und auch wieder ein Zeichen dafür, dass Dinge, die von Gott gedacht sind, im Übernatürlichen sehr klar und deutlich oft reagieren. Und, und im Sichtbaren, wir vielleicht sagen würden, okay, von außen siehst du zwei Schwangere. Die eine ist ein bisschen weiter, die andere ist nicht so weit. Die freuen sich, ach, guck mal, mein Baby strampelt hier und deins ist ja so. Mhm. Sie erkennen in dem Moment und sagen, das, was der Geist wirklich in ihnen hervorbringt. Sie sehen es auf Geistebene. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen für uns.
Ja.
Weil es ist ein wichtiges Zeichen für uns. Also natürlich, klar, ganz offensichtlich, wenn man jetzt einander sieht in Schwangerschaft, dass man das auf geistlicher Ebene sieht, aber auch in vielerlei anderer Hinsicht, wenn wir einander begegnen. Was ist, wenn wir das Beispiel dieser beiden Frauen wirklich ernst nehmen und sagen, ich sehe, du bist gesegnet unter vielen Frauen, du bist gesegnet unter den Frauen und das bringt in dir einen Lobpreis hervor und du gibst Gott die Ehre. Also ganz ehrlich, ist das nicht der Ausfluss dessen, dass wir Christus in uns tragen, dass wir ihn in uns haben?
Ja.
So?
Total. Ich finde, das erinnert mich so stark an so Begegnungen in Freundschaften, wenn du Menschen vor dir hast, die dir eine Geschichte erzählen. Und du bist so berührt von Gottes Herrlichkeit, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Güte und Liebe. Und du hörst es und du kannst nur Gott lobpreisen. Mhm. Du kannst nicht anders, als ihn zu erheben. Und im gesamten Kontext, in dem ganzen Gespräch, wie oft hatte ich das, dass ich am Ende nach Hause gegangen bin, ich war beflügelt, ich habe wie fast geschwebt.
Ja.
Ich bin nach Hause und habe gedacht, was war das? Mhm. Und dann wird mir bewusst, das ist purer Lobpreis. Lobpreis gewesen, weil wir gesehen haben, erkannt haben, wie groß und gewaltig und wie wunderschön Gott ist, dass wir nicht anders können, als ihn einfach zu loben. Und ich finde, diese zwei Frauen, das zeigt einfach so eindeutig, einmal, dass Elisabeth selbst, dadurch, dass ihr Kind so gehüpft hat, sie plötzlich vom Heiligen Geist erfüllt war und auch Dinge gesprochen hat, über Maria prophezeit hat. Ne? Sie hat ja nichts gewusst. Und sie hat ganz klar prophezeit, du hast den Messias, du hast ihn, du gehst mit ihm schwanger. Also wie glücklich kannst du dich schätzen? Das, worauf unser Volk Jahrhunderte, Tausende gewartet hat.
Ja.
Und du bist diejenige, die auserwählt ist. Und Maria, sie kann nicht anders, als Gott ebenfalls zu loben. Sie spricht gar nicht erstmal über sich, sondern sie erhebt Gott und sagt, ich bin doch nur deine Magd und du hast mich auserwählt. Und ich finde, es ist einfach ein purer Lobpreis.
Absolut.
Einfach alles. Und das erinnert mich wirklich an so Situationen mit Freundschaften oder Freunden, wo ich einfach merke, das war auch so ein purer Lobpreis. Man spricht, man erzählt sich, was Gott in dem eigenen Leben getan hat oder. Und man kann nicht anders als vor Freude zu weinen.
Ich finde, das ist bei uns auch so.
Zu hüpfen, genau. Und wir hüpfen auch manchmal so wie Johannes der Täufer, so, ne?
Ja.
Weil man einfach nur so, man ist wirklich erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist wirklich, so. Ich glaube, manchmal würden wir wirklich im Geist sehen, was um uns herum passiert, wie Engel tanzen, wie Engel. Weißt du, was für eine, also was im Geist wirklich um uns herum passiert? Wow.
Ja, wir werden.
Wir würden auf die Knie fallen.
Absolut.
Nur anbeten.
Nur anbeten. Ich bin voll bei dir. Und ich würde gerne zu genau dem Punkt, was du gerade sagst, etwas hinzufügen. Wir haben ja auch in den Podcast-Folgen vorher darüber gesprochen, als der Engel zu Maria kam. Sie bewahrte all das im Herzen. Ich glaube, sie war auch mit dieser Einstellung zu Elisabeth gekommen. Ich bewahre das in meinem Herzen. Das bedeutet ja auch, ich beschütze den Schatz. Ne? In ihrem Herzen, aber auch eben in dem Moment auch in ihrem Bauch, weil Jesus ja schon auch in ihrem Bauch war. Ich glaube, dieses Bewahren des Herzens hat einen Ausdruck gefunden im Lobpreis. Weißt du, sie hat einen Ort gefunden, als sie Elisabeth besuchte, ganz frei, da, wo wirklich sie erkannt wird. Und ich glaube, das ist auch ein, das kann eventuell auch wie ein Vorbild für uns sein, wenn wir an einem Ort sind, der geistlich Dinge wahrnimmt und Segen ausspricht, können wir das, was er in unser Herz geschrieben hat, als Lobpreis, als Antwort geben. Weißt du, sie bewahrt die Dinge, die Wahrheiten in ihrem Herzen, aber an einem Setting, wo sie sein darf, wo sie gesehen wird im Geist. In dem Moment findet die Bewahrung in ihrem Herzen Ausdruck in Anbetung. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir dran erkennen können, ob wir mit Menschen unterwegs sind, die in dem Moment dem Heiligen Geist auch den Raum geben. Weißt du, du hast gerade eben auch von Freundschaft gesprochen. Geben wir uns genau diesen Raum, sehen wir uns im Geist, beschreiben wir das, wird etwas, was er in unser Herz geschrieben hat, wie Anbetung. Es kommt hervor, es kommt heraus. Und das haben wir ja schon voll oft erlebt. Ne? Also ich habe hier meine Karte, das weißt du noch, das ist ja hier unsere, die du mir geschenkt hast. Und ich sehe das immer wieder über uns, wenn wir aufnehmen, wenn wir sprechen. Wir haben ja vorhin auch ganz lange gesprochen. Und ich sehe das einfach als einen Schatz, den wir leben. Und dafür bin ich total dankbar.
Wir haben vorhin auch ganz lange gesprochen. Ja, fast 2 Stunden.
Upsala.
Und dabei treffen wir uns zum Podcast-Folgen aufnehmen.
Kurz gespoilert, so ist das manchmal unter uns.
Ja, aber doch, ich bin auch sehr dankbar dafür, wirklich. Und ja, ich weiß nicht, also es gibt so viele Begegnungen, wo man einfach so Freudentränen hat und man kann nicht anders. Man weint, weil man so begeistert ist, weil der andere einfach was Wundervolles erlebt hat mit Gott. Und du kannst nicht anders, als zu sagen, boah Gott, du bist so groß. Weil ich fühle das mit, als würde mir das passieren. Ne?
Richtig.
Und ich glaube, so ging es auch Elisabeth. Weißt du, sie erkannte etwas, weil ihr Baby so am Hüpfen ist. Etwas ist anders und plötzlich der Heilige Geist und es sprudelt aus ihr heraus. Und Maria, die es bis dato noch für sich behielt, plötzlich sprudelt es aus ihr heraus. Und Gott, also Menschen sprechen das aus, was Gott einfach im Unsichtbaren schon längst getan hat, aber was wir manchmal nicht sehen. Und dann kommt es so, ne? Es ist wirklich begeistert und ich frage mich manchmal, wie wird es im Himmel sein?
Ja, voll. Und ich glaube, das ist genau das. Wie wird es im Himmel sein? Und wie können wir durch diesen Lobpreis von Maria diesem Himmel näher kommen? Weißt du, wie können wir das verstehen? Wir denken dann oft so, ja, ich finde das ja schön, wenn wir so im Lobpreis singen und so. Die Worte, die Maria gewählt hat, die hat sie garantiert für sich vielleicht leise auch zu Hause gesummt. Mhm. Vielleicht hat sie die hin und her bewegt. Da steht ja auch, du hast auf die Niedrigkeit herabgeguckt. Ich bin eine Magd. Mhm. Du hast auf meinen niedrigen Stand. Also wer bin ich gesellschaftlich? Sie wusste um ihren gesellschaftlichen Stand, aber sie wusste auf der anderen Seite um ihren geistlichen Stand. Das finde ich ist so wichtig auch für uns. Weißt du, ich glaube, wir können erst dann mit dem Himmel connecten, wenn wir diesen Lobpreis schon vorher im Herzen bewahrt haben. Wenn wir schon mal auch im Thronsaal Gottes waren, so wie Hebräer 4 das sagt. Weißt du, wenn wir voller Mut und Kühnheit hinzutreten zum Thron der Gnade, erst wenn wir dort gewesen sind, unser Herz, das wir bewahrt haben, was er in unser Herzen geschrieben, in unser Herz geschrieben hat, allein dort schon bewegt haben, dann wird es Lobpreis auch für andere. Und wir wünschen oft so, ja, dann kann, was kann ich denn irgendwie nochmal Jesus geben? Wie kann ich denn auch so einen Lobpreis wie Maria singen und sagen? Ich glaube, das ist geboren aus Zeiten im Verborgenen. Zeiten im Himmel, Zeiten vor dem Thron der Gnade.
Voll. Und auch der Fokus einfach auf Gott, auf das, was wirklich gut ist, was wahrhaftig ist, ne? Dass wir den Fokus darauf haben und nicht auf unsere Umstände und Herausforderungen. Und ich finde, manchmal klingt es so einfach zu sagen, ja, sie haben Gott gelobt und haha und Halleluja und alles ist so schön. Aber die Zeit war herausfordernd. Mhm. Hallo, Elisabeth war total alt. Also sie, ne? Mhm. Und trotzdem ist sie schwanger geworden. Ihr Mann konnte nicht sprechen, weil er dem Engel nicht geglaubt hat. Genau. Maria, wahrscheinlich 14 Jahre, ein junges Mädchen. Mhm. Was für eine Situation. Und trotzdem loben sie Gott, weil sie wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Sie haben nicht all das, was wir heutzutage natürlich wissen durch die Bibel, alles schon gewusst. Und trotzdem loben sie Gott so. Und ich will dich heute voll ermutigen als Zuhörerin, egal wo du gerade steckst, lobe Gott.
Ja, voll.
Erinnere dich an die Dinge, die er in deinem Leben bereits getan hat. Hoffentlich hast du diese Dinge in deinem Herzen bewahrt und kannst es wirklich erheben und sagen, boah, ich lobe dich in jeder Phase meines Lebens. Egal, wie es mir gerade geht, ob es mir gut geht oder nicht so gut geht, ich lobe dich. Um das zu erkennen und das zu sehen, was im Verborgenen ist und was sichtbar werden darf. Mhm. Und das vor allem in unserem Herzen, weil das erfüllt uns ja. Und ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte, und zwar steht das gar nicht in der Studie drin. Mhm. Das ist mir gestern tatsächlich begegnet. Und ich finde, sowas führt aber auch Gott, um zu zeigen, hey, darüber kannst du auch noch sprechen. Und ich habe mir auch Zeit genommen, mich ein bisschen mehr darüber zu informieren, auseinanderzusetzen. Ist das so? Wie ist das so? Das ist so ein starkes Bild. Und es gibt schon seit vielen, vielen Jahrhunderten ist das so, dass Schriftgelehrten einfach wirklich die Bibel studieren und einfach gucken und erkennen, hey, das Bild der Bundeslade spiegelt so die Geschichte von Jesus und Maria wider. Und ich möchte gerne so auf ein paar Dinge eingehen, weil das Bild so großartig ist. Das ist auch so ein Bild einfach für den Lobpreis. Mhm. Ich glaube, das ist echt eine Podcast-Folge des Lobpreises.
Ja, voll mega.
Deswegen, ich möchte das total gerne mit dir teilen. Mhm. Ich habe mir die Bundeslade angeschaut im Alten Testament. Und ich möchte ein paar Dinge, habe ich mir aufgeschrieben, die lese ich jetzt vor, um einfach zu verstehen, was ist überhaupt die Bundeslade. Und dann einfach zu vergleichen, gibt es vielleicht doch auch eine zweite Bundeslade im Neuen Testament? Ja, die gibt es. Mhm. Und ich zum Beispiel wusste das noch vor ein paar Stunden gar nicht, tatsächlich. Und habe dann dieses Bild bekommen und habe darüber halt recherchiert. Also die Lade war der heiligste Gegenstand Israels. In 2. Mose 25, 10 bis 22 beschreibt, also diese Stellen beschreiben den Bau der Bundeslade. Sie war aus Akazienholz und mit Gold überzogen. Über ihr waren Cherubim und dort erschien die Herrlichkeit Gottes. Das ist sehr interessant. In ihr befanden sich laut Hebräer 4, Vers 9 folgende Dinge. Die Gesetzestafeln, also die Tafeln, die Mose schrieb. Der Stab Aarons und das Manna. Mhm. Also es war eine Schale mit Manna drin. Die Lade trug also das Gesetz. Das Priestertum, also der Stab Aarons, steht für das Priestertum. Und das Brot vom Himmel. Mhm. Das sind die Dinge, die Lade trug. Das sind die Dinge, die da drinnen lagen. Sie war nicht Gott selbst, das ist auch ganz wichtig. Aber sie war Trägerin seiner Gegenwart. Und diesen Satz dürfen wir uns merken. Sie war die Trägerin seiner Gegenwart. Als das Heiligtum fertiggestellt wurde, also dieses Zelt, in 2. Mose 40, Vers 34 bis 35, da steht drinnen, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Herrlichkeit Gottes überschattete das Heiligtum, steht in einer anderen Übersetzung. Und dieser Begriff überschatten, auch sehr wichtig, auch abspeichern für gleich. Dann habe ich ganz kurz die Gedanken zu David und der Bundeslade. Es war ja so, dass die Bundeslade eine Zeit lang dann weg war und David holte sie zurück in 2. Samuel 6. In Vers 9 sagt er, wie soll ich die Lade des Herrn zu mir bekommen? Die Lade bleibt 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms. In 2. Samuel 6, Vers 11 heißt es, die Lade des Herrn blieb 3 Monate im Haus dieses Mannes. Und dieser Mann steht drinne, der war einfach gesegnet. Seine ganze Familie, einfach alles wurde gesegnet. Und dann kam David und holte die Bundeslade. Und als er ja weiterzog, fing er ja an zu tanzen. Wir kennen ja diese Geschichte. In 2. Samuel 6, Vers 14 heißt es, David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn und er war mit einem leinenen Ephod bekleidet. Er legt seine königliche Gewände ab, ganz wichtig. Er tritt in priesterliche Haltung auf und das ist dieses Gewand, das war so ein priesterliches Gewand, was er anzog. Und er freut sich über die Gegenwart Gottes. Das sind so die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Und jetzt schauen wir uns doch mal Lukas 1 an. Wir haben uns ja ein paar Dinge so ein bisschen gemerkt, ne? Hier beginnt es auf jeden Fall spannend zu werden. Der Engel sagt zu Maria in Lukas 1, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.
Boah.
Das Wort überschatten ist im Griechischen dasselbe Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes für die Wolke über dem Heiligtum verwendet wird. Also da, wo quasi über dieses Zelt diese Wolke kommt, genau dasselbe wird beschrieben oder in diesen Worten wird das beschrieben, was über Maria geschehen wird in Zukunft.
Boah.
Die Heiligkeit, die einst die Lade überschattete, überschattet nun Maria. Sie ist nicht die Heiligkeit, aber die Heiligkeit Gottes überschattet sie. Also etwas kommt über sie, der Heilige Geist, und sie wird schwanger. Und ich finde, das zeigt immer mehr und mehr, ich lese jetzt auch gleich sofort weiter, dass sie die zweite Bundeslade ist.
Boah, krass.
Warum? Das sage ich jetzt. Das sind jetzt die Parallelen zu Maria. David sagt zum Beispiel, wie soll ich die Lade des Herrn zu mir bekommen? In Lukas 1, Vers 43 sagt Elisabeth, wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Dann lesen wir ja, die Lade bleibt 3 Monate lang weg. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. David tanzt vor Freude vor der Lade. Und dann in Lukas 1, Vers 44, als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Johannes hüpfte in der Gegenwart dessen, den Maria trägt, so wie David damals vor Freude getanzt hat vor dieser Bundeslade, weil er diese Herrlichkeit, weil er einfach wahrgenommen hat, es ist so gewaltig, ich kann nicht anders als Gott zu lobpreisen. Maria geht ins Bergland nach Juda und die Lade war ebenfalls im Bergland Juda. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich finde es so interessant, dass die Bundeslade, die hat halt diese 3 Merkmale, das Gesetz des Manna und auch von den Hohenpriester diesen Stab von Aaron und dass das einfach sich ergänzt mit Jesus, der das Gesetz erfüllt, mit Jesus, der das wahre Brot des Lebens ist und dass er selbst auch der Hohepriester ist. Also alles erfüllt er.
Amen. Boah.
Das ist einfach so spannend, dass deswegen fand ich dieses Bild so ergreifend. Es gibt im Neuen Testament eine zweite Bundeslade und die ist Maria selbst.
Wow.
Es ist nicht krass.
Das ist total heftig.
Maria ist nicht die Mittlerin, ne? Also man versteht das ja auch ganz schnell oder denkt sich das. In 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Also er ist unser einziger Mittler.
Ja.
Und Maria ist nicht die Erlösung, sie ist Trägerin des Erlösers.
Ja, sehr schön gesagt. Sehr, sehr, boah. Also ich bin gerade richtig umgehauen von dem, was du sagst. Also mit den Parallelen zu der Bundeslade aus dem Alten Testament und zu dem, wie Maria war. Und ich, also ehrlich, ich bin total umgehauen davon. Sehe das natürlich auch, wenn ich jetzt sagen würde, Maria ist da total das Vorbild, dass sie sich bereit erklärt hat, genau dazu. Und ich glaube, was wir in dem Moment auch sehen, ist ein demütiges Herz, was sie hat und was wie ein also was da auch vorbildlich ist, sie trägt das, also sie trägt Jesus. Sie ist wie so, wie soll ich das sagen, es gibt nur diesen einen Mittler, so hast du das sehr richtig gesagt, aber sie stellt sich zur Verfügung und dadurch, dass sie um den weiß, den sie trägt, erfüllt sie all diese Kriterien. Und das finde ich einfach gigantisch. Also ich finde es gigantisch, muss ich sagen, wie das Alte und Neue Testament da so miteinander Hand in Hand gehen und gar nicht sich gegenseitig ausschließen oder irgendwie so, nee, das passt nicht mehr zusammen. Es gibt ja Leute, die dann sagen, oh, nee, ich lese nur noch das Neue Testament, weil wir ja irgendwie, keine Ahnung, weil das ja relevanter ist und nachdem Jesus alles für uns bezahlt hat, das ist ja irgendwie so greifbar. Ich glaube, wir verpassen wirklich eine ganz, ganz tiefe, tiefe Wahrheit, aber auch ein Zusammenfügen Gottes. Also ich mache ja bei uns in der Gemeinde auch eine Gemeindebibelschule und wo genau das auch erklärt wird, also wo Jesus in jedem Buch des Alten Testamentes zu finden ist, in jedem Buch, wie herauskristallisiert wird, es war schon eine Vorbereitung, da kommt ein Christus, da kommt ein Erlöser, ne? So wie wir das auch in der Ruth-Studie hatten. Es gab einen Löser, es gibt einen Erlöser. Und so finde ich das mit der Bundeslade gerade eben in der Gegenüberstellung, die du jetzt gerade nennst, denke ich so, das macht doch so sehr viel Sinn. Weil vieles so, wenn er sagt, okay, Jesus ist das Brot des Lebens, manchmal sind das so Metaphern, mit denen wir heutzutage irgendwie so wenig, also in der Äußerung so plakativ umgehen. So, Jesus ist das Brot des Lebens. Ja, wie jetzt? Also Brot, Essen, ja, Jesus, ich kann dich jetzt nicht essen. Weißt du, manche Leute sehen das dann nur so wörtlich. Und das aber in der Tiefe zu nehmen und zu wissen, genau dazu hat, genau dazu steht das da drin. Und ich finde das so stark, dass du diese Erkenntnis teilst. Also diese zweite Bundeslade, dass Maria das so in sich trägt, dass die Trägerin da, also finde ich, macht so voll Sinn. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach wow, echt.
Ja, also mich hat das einfach total, mich hat das so fasziniert und ich habe das halt gesehen, ein Video dazu. Ich habe dann sofort angefangen zu studieren und wirklich nachgeforscht, okay, was steht im Alten Testament haargenau, was steht im Neuen Testament? Und die Parallelen, die sind einfach so beinahe identisch, das ist einfach so besonders.
Ja. Yeah.
Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, ich habe noch mir zwei, drei Sachen notiert. Einfach zu wissen, die Lade war nicht Gott selbst. Also vielleicht können wir das jetzt auch falsch verstehen. Sie war nicht Gott selbst, es war nur seine Gegenwart. Mhm. Seine Gegenwart war verfügbar, sie war da, vor Richtig. Ort. Das war was ganz Besonderes damals. Und das bedeutet, Maria ist nicht göttlich in dem Sinne, sondern sie trug Gott im Fleisch. Mhm. So, das ist das, was so besonders ist. Seine Gegenwart, seine Präsenz, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit ist dadurch sichtbar einfach, ne? Durch diese Lade war es sichtbar. Und
ich glaube, das ist auch das, was du gerade sagst. Ich finde, das zeigt auch, also wir lesen ja über Jesus' Kindheit jetzt nicht so sehr, sehr viel, ne? Also so ein bisschen was. Und dann eben, als sie in Jerusalem waren zum Pessach, also wo er dann in dem Sinne mit 12 ihnen plötzlich abhanden gekommen ist. Aber in all dem, ich glaube, Maria wusste die ganze Zeit, sie trägt ein ganz besonderes Kind und hatte das auch die ganze Zeit vor Augen. Weißt du, und das finde ich einfach in dem Gesamten so, so stark. Sie erzieht einen Menschensohn, einen Gottessohn gleichzeitig und weiß, sie erfüllt gerade Gottes Verheißung genau dadurch, Ja gesagt zu haben. Also ich finde wirklich, da ist Maria in so vielen Punkten ein Vorbild. Also manchmal frage ich mich, wie hat sie sich wohl gefühlt mit so einem Sohn?
Ja, voll.
Es gibt so bei The Chosen auch so die ein oder andere Folge, die genau das zeigt, wie sie so als Mutter mit so einem kleinen Jesus läuft, ne? Wenn er irgendwie so wie hinfällt und sie ihn aufhebt und so. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass durch die Serie ein bisschen wie herauskommt, dass, also welche Position Maria als Mutter Jesu hatte, ne, dass sie immer auch mitgegangen ist, dass sie mit ihm war, sie wollte mit ihm mit sein. Sie wusste nicht genau, wann ist der Zeitpunkt, wann wird er gehen, aber sie wusste, dass er einen Auftrag hat. Und wie sie mit ihm mitgegangen ist und auch als Mutter mit einem kleinen Kind, du wickelst ihn, du siehst ihn groß werden, also nachher gibt es ja auch nochmal die Stellen, wo sie unterm Kreuz steht, ne? Und all diese Prozesse trägt sie mit. Wo ich, also mein Mutterherz, glaube ich, hat das noch nicht erfasst, hat das noch nicht ganz ergriffen, was sie alles erlebt hat, wo sie durchgegangen ist. Einfach auch mit dem, die Trägerin dieser Berufung zu sein.
Ja, es ist einfach bemerkenswert, was sie alles erlebt hat und was sie vor allem getragen hat. Und für mich ist es auch nochmal so wichtig zu sagen, und das finde ich einfach so interessant, Sie war ein Mensch wie jeder andere von uns auch. Sie war nicht mehr wert, nicht weniger wert. Sie sagt, sie ist eine Magd. Und ich glaube, oder was hat sie genau gesagt? Welche Worte waren das nochmal?
Also du siehst auf die Niedrigkeit, auf meine Niedrigkeit. Ich bin ja eine Magd und ich bin deine Magd.
Mhm. Und das zeigt mir auch, dass sie auch ein Mensch war, wie wir alle, ein unvollkommener Mensch. Ja. Und auch für sie, und das habe ich auch in der Studie reingeschrieben, auch für sie ist Jesus gekommen. Ihr so eigener schön. Sohn ist auch für sie gekommen, damit sie an ihn glauben kann und gerettet wird. Mhm. Und das ist so besonders, wie Gott einfach Menschen, also wie seine Heilsgeschichte aussieht, wie das hat gar keine, also ich habe keine Worte dafür, wie gewaltvoll, wie wunderschön das ist. Und weißt du, wenn ich nochmal auf die Bundeslade einfach eingehe, zu wissen, so das Gesetz ist ja da gewesen, um uns aufzuzeigen, dass wir unvollkommen sind, um uns aufzuzeigen, dass wir fehlerhaft sind, dass wir niemals das Gesetz, egal wie viel wir versuchen, wir werden es niemals vor Gott gerecht.
Ja.
Während dieses Gesetz, diese Steintafeln in dieser Bundeslade lagen, kam Jesus und hat das Gesetz erfüllt. Für uns, für seine eigene Mutter.
Hammer, ey.
Weißt du, das Gesetz trennte uns von Gott, aber Jesus hat diese Trennung, weißt du, er hat diesen Vorhang zerrissen. Wir haben den Zugang zum Vater, wir sind wieder verbunden. Der Vater hat genau diesen Weg für uns vorbereitet und ist diesen Weg gegangen, einen schrecklichen Weg, seinen eigenen Sohn leiden zu sehen und trotzdem voller Freude auf das, was in Zukunft passieren wird, dass er wieder Zugang, dass wir Zugang zu ihm haben, dass wir wieder verbunden mit ihm sein können, Gemeinschaft haben, Beziehung haben. Und für mich, das ist so, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.
Amen. Ja.
Das Wort ist heftig.
Hammer.
Und dieses Bild von dieser Stiftshütte finde ich einfach so schön, weil es heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort, dieses Wohnen, das ist dieses Wort für Zelten.
Mhm.
Also dieses Zelt.
Der Begegnung, ne?
Wo die Bundeslade stand, genau, das Zelt der Begegnung, da wo Gott den Menschen begegnet ist.
Richtig.
Das ist Jesus selbst, das wohnte unter uns. Das ist jetzt, und jetzt nochmal einen Schritt weiter gehe ich, und das ist wirklich so das Ende dieses Themas. Gott wohnt nicht nur in irgendwelchen vergoldeten Laden, sondern er wohnt selbst in uns.
Mhm.
Und das ist ja das Besondere. Zum Beispiel 1. Korinther, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes.
Ja.
Also die Geschichte mit Maria, sie endet nicht meiner Ansicht nach, sondern sie führt erstmal zu Christus und durch Christus zu uns.
Ja.
Es geht weiter mit uns. Der neue Bund ist nicht mehr eine Lade aus Gold, sondern ein verändertes Herz.
Ja, Amen.
Ich finde es so schön, wie Gott damals seine Gegenwart so präsent macht und heute ist er in uns präsent. Und das ist das, was wir ja besprochen haben, wenn wir Lobpreis haben, wenn wir über Gott seine Herrlichkeit lobpreisen, ihn erheben und groß machen.
Mhm.
Es wird sichtbar, was in uns ist, dass er in uns lebt.
Mhm.
Wie schön ist das?
Wie schön ist
was
das?
Was Gott gemacht hat.
Voll. Wir bezeugen ja auch ihn, weißt du? Wir bezeugen ihn. Wir erzählen davon weiter, was er getan hat und geben ihm die Ehre dafür. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ihn freut, weißt du? Das ist auch, glaube ich, dieser Vergleich, dass Jesus wirklich das lebendige Brot ist. Bedeutet, wir geben Zeugnis und wir nähren uns genau davon täglich, weil wir das genau brauchen, ne? So das, was Jesus ja auch seinen Jüngern lehrt im Vaterunser aus Matthäus 6, wo er sagt, ja, und dieses tägliche Brot, das, was wir täglich zu uns nehmen, ist das, was Jesus in uns tut und uns füllt. So wie du es vorhin sagtest, wenn wir den geistlichen Raum mal sehen sollten, der um uns herum ist, sind überall Geschenke, ist überall Versorgung, ist überall Überfluss.
Ja.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch lernen, unsere geistlichen Augen dafür zu öffnen, ähnlich wie in der Begegnung zwischen Elisabeth und Maria, dass wir lernen, unsere geistlichen Augen zu öffnen, so wie du das erzählt hast über die Bundeslade im Alten Testament und Maria jetzt hier im Neuen, dass wir lernen, mit diesem Geist der Erkenntnis und Weisheit hinzugucken, um zu lernen von Maria. Und ich glaube, da gibt es wirklich, also ich bin sehr ergriffen von ihrem Leben, von ihrer Geschichte und vor allem von diesen Parallelen, das ermutigt mich sehr.
Okay, diese Podcast-Folge wird ein bisschen länger, aber wir haben noch einen kleinen Teil, worüber wir gerne sprechen möchten. Deswegen werden wir den jetzt einfach hier in die Folge mit einbauen. Und zwar ist es Die Seite 111, da habe ich ganz kurz ein paar Gedanken geschrieben über Maria, über die ich auch vorhin schon gesprochen habe, aber ich möchte das gerne nochmal vorlesen. Einfach nur so ein paar Gedanken dazu, dass wir manchmal vergessen, dass Jesus nicht nur für die Welt starb, sondern auch für Maria. Auch sie brauchte einen Retter. Auch sie war nicht vollkommen. Sie war eine demütige Frau, eine gläubige Frau, aber sie war nicht sündlos. Jesus trug auch ihre Schuld ans Kreuz. Der Sohn, den sie geboren hatte, starb auch für sie. Und genau deshalb können wir Maria nicht auf eine Stufe mit Jesus stellen. Sie war keine Heilige im Sinne einer unfehlbaren, übermenschlichen Frau. Sie war eine von uns, eine Frau mit einem großen Vorrecht und einer noch größeren Aufgabe. Die Bibel nennt alle, die an Christus glauben, Heilige, nach Römer 1, Vers 7. Und auch Maria war eine von ihnen. Doch sie war nicht unsere Mittlerin, nicht unsere Erlöserin. Sie war eine Glaubensheldin, aber keine Göttin. Und das sind so ein paar Gedanken, die ich jetzt kurz vorgelesen habe, die wir gerne auch mit euch teilen möchten, weil uns das einfach wichtig ist.
Den Einblick finde ich richtig gut und wichtig, dass du das nochmal formulierst. Sie war auch keine Göttin in dem, wie du das beschreibst, sondern sie war auch eine Frau, eine Mutter, die etwas Besonderes getragen hat, eine Trägerin seiner Gegenwart. Und ich glaube, was wir lernen dürfen, wir dürfen sie als Vorbild sehen. Und dennoch hast du das so sehr klar und gut formuliert, sie aber nicht an einen gleichen Status zu heben wie Jesus, ne? Sie nicht gleichzusetzen, weil Erlösung ist nur durch Jesus. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater. Außer durch mich.
Ja.
Keiner kommt dahin. Das bedeutet, natürlich ist Maria in dem Sinne gewählt worden, von Gott Jesus als den Sohn zu tragen, bedeutet aber nicht, dass sie auf der gleichen Ebene ist. Und deswegen finde ich diesen Einwand, das, was du mit dort reingenommen hast in die Studie, so sehr wichtig und aufklärend, sodass wir auch wirklich wie die gesamte Bandbreite kennen und da nicht einfach sagen, ja, aber warum ist das denn bei manchen Glaubensrichtungen so, dass Maria so einen besonderen Platz erhält, als wäre sie, also als wäre sie wie Gott, als würde sie wie in dem Moment zwischen, also als würden wir sie anbeten. Und ich denke, das ist nicht
auf
das Ziel.
Auf der gleichen Ebene wie Jesus quasi.
Richtig.
So, ne? Es ist super fatal halt, wenn wir das glauben. Also ich weiß nicht, ob jemand hier zuhört und auch diesen Gedanken hat. Ich habe das bis jetzt vielleicht geglaubt, sagt jetzt jemand. Aber nein, also wichtig ist wirklich, sie hat eine ganz besondere Figur in dieser ganzen Geschichte. Sie ist für uns ein Riesenvorbild. Sie ist eine wundervolle und wertvolle Frau. Aber sie ist halt kein Mittler. Und wir haben nur einen Fürsprecher. Und der ist Christus selbst für uns. Und sie war, ich finde dieses Bild einfach so schön, sie war diese Bundeslade. Es ist schon was ganz Besonderes, wer sie dann ist in dieser Geschichte auch. Und gleichzeitig ist sie aber keine Fürsprecherin. Sie ist kein Mittler. Sie ist nicht jemand, den ich anbete, um vor Gott zu treten. Das kann ich nur durch Christus, das ist nur, er ist der einzige Weg. Und das war mir einfach so wichtig, in dieser Studie reinzuschreiben und auch hier im Podcast, dass wir das einfach erwähnen, ganz kurz. Ne?
Richtig gut. Was man voll lernen kann einfach von ihrem Leben ist, sie war sehr demütig und hat eine Haltung eingenommen, zu erkennen, was Gott in sie hineingelegt hat, aber auch zu erkennen, welchen Stand hat sie, wo kommt sie her. Und sie wollte den Auftrag ausführen bis zum letzten Atemzug. Und das ist, finde ich, sie hat nicht nachgelassen. In den ganzen 33 Jahren von dem Leben von Jesus war sie an seiner Seite, bis hin oben am Kreuz auf Golgatha. Und
sie hat schon was Krasses auf sich.
Sie hat etwas Krasses auf sich
sagen, genommen. Ne?
Ja.
Das ist schon so heftig, was allein Jesus erlebt hat. Also wenn man die Passion Christi sieht, also immer wieder graut es mir, wenn ich die Bilder sehe.
Ja.
Was für eine Brutalität einfach auch da geherrscht hat. Und nicht nur der Weg zum Kreuz, sondern auch die Folterung.
Das ist sehr heftig.
Und dass eine Mutter das miterlebt. Dass eine Mutter das erlebt, obwohl ihr Sohn unschuldig ist. Das ist schon sehr, sehr krass. Und weißt du, ich glaube auch an der Stelle, als sie, als Jesus das erste Wunder tat, aus Wasser Wein. Und da hat sie auch zu ihm gesagt, schau mal, ne? Vielleicht wäre das jetzt mal an der Reihe so. Und er sagt, Frau, ne? Also ich weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Mein Vater im Himmel wird es mir sagen. Und sie sagt dann zu den Dienern, tut alles, was er sagt. Also in dieser Äußerung, finde ich, sieht man schon, dass sie da gewusst hat, wer ihr Sohn ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und für mich ist es so wichtig, dieser Punkt zu wissen, Maria ist genauso ein sündiger Mensch wie ich gewesen.
Richtig.
Und sie brauchte genauso einen Erlöser, auch wenn es ihr eigener Sohn war in dem Fall, brauchte sie auch dieses Bewusstsein, ich glaube an ihn.
Ja.
Er ist wirklich von Gott geschickt, gesendet worden, damit ich das vollkommene Heil erlangen kann.
Richtig.
Und das, diesen Blick, der ist schön. Ich liebe diesen Blick zu wissen.
Voll.
Auch sie brauchte das.
Ja.
Jeder braucht das. Es gibt, die Bibel sagt ganz klar, es gibt keinen Menschen, der ohne Sünde war, außer einen einzigen.
Das ist Jesus selbst. Ja. Mhm. Und es ist einfach schön, finde ich, Maria hat keinen Tag, keinen Moment ausgelassen, um mit ihm zu sein. Sie wollte jeden Moment und immer mit ihm sein. Und das ist für mich auch etwas, was mich motiviert in meinem Leben mit Jesus. Habe ich dieses Herz wie Maria, dass ich sage, ich will nichts mit ihm verpassen. Ich will jeden Prozess erleben. Ich will alle meine Prozesse, die ich im Leben gehe, will ich mit Jesus gehen. Ich will nichts verpassen, was er mir zeigen will, wo ich Neues dazulernen kann, wo ich wirklich sein Brot des Lebens jeden Tag esse. Habe ich diese Motivation? Und ich glaube, das will ich wie so ein Ausruf einfach auch machen, jetzt am Ende so dieser Podcast-Folge. Hab diesen Hunger nach diesem lebendigen Brot. Hab den Hunger wie Maria, wirklich jeden Augenblick mitzuerleben. Bei den Wundern, bei den Prozessen, bei allem, wo du gehst, mit Jesus mitzugehen und in dem Moment nicht also von seiner Seite zu weichen, sondern hab diesen Hunger nach mehr von Jesus. Und ich glaube, er wird uns viel, viel mehr geben. Weil manche Leute sagen, oh, weiß ich nicht, ich habe keinen Bock auf Beten oder Bibel lesen. Es kommt, bei dem wir uns mit dem auseinandersetzen. Das fällt nicht einfach irgendwie wie ein Brot vom Himmel, sondern schon damals im Alten Testament. Aber wir müssen uns damit nähren und füllen, weißt du? Also
ja,
ich glaube, und das ist wichtig.
Wir müssen es ergreifen.
Richtig. Und es ist schon da. Aber es ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe, nah mit Jesus zu gehen. Entwickle diesen Hunger nach diesem Brot des Lebens jeden Tag.
Mhm. Genau. Und am Ende habe ich so einen Gedanken, einfach dir als Zuhörerin das so mitzugeben. Vielleicht hast du mitgeschrieben und vielleicht hast du jetzt 5 Minuten Zeit nach dieser Podcast-Folge, dir einfach mal Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und einfach mal aufzuschreiben, was habe ich von oder durch Maria gelernt?
Mega.
Welche Stärken hat sie, die ich auch haben möchte? Wo sehe ich sie als Vorbild? Und ich finde, da gibt es ganz, ganz viele, super, super viele. Auch wenn die Geschichte von ihr oder dass sie spricht so kurz, so klein ist, ist es doch so gewaltig, ne? Und das finde ich einfach sehr, sehr besonders. Deswegen, wir enden jetzt hier mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Thema. Wir schließen ab mit Maria, die Mutter Gottes. Wir können noch ganz viel, viel, viel mehr darüber sprechen, denn in der Studie ist auch viel, viel mehr geschrieben. Auch die Kreuzigung und all das, der Schmerz. Auch sie als Mutter haben wir noch mehr betrachtet. Mhm. Aber hier in den Podcast-Folgen werden wir dieses Thema beenden. Und machen es ganz spannend für dich. Also wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann studier die Bibel, lies da mehr, hör dazu Predigten oder. Und wenn du Interesse hast, dann kauf dir die Studie und lies da einfach mal rein.
Das ist das Beste.
Genau, vielen Dank, Valentina.
Ja, sehr gerne.
Dass wir einfach hier die Zeit haben, darüber zu sprechen und sehr, sehr besonders und ich freue mich auf die nächsten Frauen.
Ja, ich freue mich auch. Ich danke dir, meine Liebe. Also ich freue mich richtig. Stay tuned, weil die nächste Frau ist ab, komm, wir haben noch welche.
Wir haben noch einige, ja.
Ja, das wird schön.
Ja, ihr Lieben, genau. Seid gesegnet, ihr seid es schon. Erlebt den Segen Gottes in eurem Leben, in eurem stillen Kämmerlein, in dem, wo ihr unterwegs seid mit Jesus und tragt es nach außen. Genau, seid diese Bundeslade, seid diese Herrlichkeit, die Gott in euch ist, dass es nach außen kommt. Damit möchte ich euch sehr, sehr gerne segnen und verabschiede euch.
Ja.
Wir verabschieden euch.
Ja.
Macht's gut.
Mach's gut.
Bis dann.